Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge meines Zencast. Vom Zuhören. Draußen regnet es. Schon den ganzen Tag. Ich habe meine Arbeiten erledigt und kann jetzt für eine Weile einfach so dasitzen. Ich lausche auf den Regen, ohne eine bestimmte Absicht. Ich lausche einfach auf das Trommeln der Regentropfen. Der Regen klopft auf unsere Dachfensterscheiben und auf die Simse der anderen Fenster. Ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber wenn ich für eine längere Zeit so lausche, dann fühle ich mich beruhigt, als würde der Regen mich beruhigen. Das kann aber nicht sein. Der Regen ist einfach der Regen. Die Regentropfen fallen auf die Erde und zerschlagen an den Flächen unserer Fensterscheiben. Nicht nur, aber auch. Ich lausche, aber ich suche nicht nach einer Botschaft. Der Regen hat keine geheimen Botschaften. Und trotzdem lausche ich aufmerksam, als würde ich das Trommeln des Regens entschlüsseln wollen. Doch es ist etwas ganz anderes, was ich heraushören und entschlüsseln möchte. Es hat mit meinem eigenen Geist zu tun. Mein eigener Geist. Je länger ich über dieses Phänomen nachdenke, umso weniger begreife ich. Das ist schon zum Verzweifeln. Und der Geist ist auch kein Phänomen, keine Erscheinung. Ich kann meinen Geist zwar wahrnehmen, auf eine gewisse Weise, aber diese Wahrnehmung ist nicht greifbar, überhaupt nicht greifbar. Ich habe mir nur angewöhnt, über meinen Geist nachzudenken und zu sprechen, als wäre es ein Ding, ein Gegenstand, überhaupt ein Etwas. Dabei ist der Geist vielmehr die Voraussetzung für alles andere. Ohne meinen Geist könnte ich nichts anderes wahrnehmen und denken. Diese Tasse und dieses Brett sind nur Tasse und Brett, sofern ich sie denkend zum Gegenstand mache. Ohne mein geistiges Zutun wären sie, naja, irgendetwas. Um auf den Regen zurückzukommen, wenn ich so da sitze und dem wirklich monotonen Prasseln des Regens lausche, dann lausche ich tatsächlich auf etwas anderes, auf meinen Geist. Wenn ich innerlich still werde, und das werde ich beim Lauschen zwangsläufig, dann werde ich meines eigenen Geistes gewahr. Und das wiederum ist seltsam. Ich spreche und schreibe vom Geist, als würde es mir gegenüber sitzen. Das ist aber bei weitem nicht so. Der Geist ist keine Person und hat keine Gestalt. Der Geist scheint mir vielmehr eine Projektion meinerseits zu sein oder eine Fiktion, eine kognitive Fiktion. Ich frage mich, ob es den Geist überhaupt gibt. Und natürlich gibt es den Geist, sonst könnte ich auch nicht darüber nachsinnen. Gleichzeitig macht diese Frage durchaus Sinn, denn auch wenn es den Geist zweifelsohne gibt, so nimmt es doch einen gänzlich anderen Status ein. Es ist kein Ding oder zumindest ganz anders als alle sonstigen Dinge. Und trotzdem kann ich seiner gewahr werden, wie man sagen könnte. Die Formulierung gewahr werden mag etwas altertümlich klingen. Ich habe lange überlegt und leider keine treffendere Formulierung gefunden. Das Gewahrsein ist etwas anderes als das Bewusstsein von etwas. Aber das muss ich jetzt nicht vertiefen. Ich möchte nur festhalten, dass es draußen regnet, dass mich der Regen eingelullt und meinen Geist zum Schweigen gebracht hat und dass ich nun imstande bin, meine Aufmerksamkeit auf eben diesen Geist zu richten. Es gibt nichts, das mit meinem Geist nicht zusammenhängt. Und mein eigener Geist ist auch nicht mein eigener Geist. Das ist ein Umstand, den ich mehr als befremdlich finde, ehrlich gesagt. Aber darüber möchte ich mich heute gar nicht auslassen. Ich habe diesen seltsamen Einstieg gewählt, weil ich auf ein Thema zu sprechen kommen möchte, das ich für wesentlich halte. Du weißt mittlerweile, dass ich Zen übe. Und vielleicht hast du auch bereits eine Vorstellung davon, worin diese Übung des Zen besteht. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil ich beim Üben des Zen nicht wirklich etwas Besonderes mache. Ich sitze und nehme eine aufrechte Haltung ein. Ich atme. Ich achte atmend auf meine Atemzüge. Ich gehe innerlich mit und krieche gewissermaßen in meinen eigenen Körper hinein. Wenn ich das einem wildfremden Menschen ohne Vorbereitung erzähle, wird er mich für möglich für verrückt halten. Ist mir auch recht. Vielleicht ist es auch verrückt. Vielleicht setzt das Üben von Zen eine gewisse Verrücktheit voraus. Das kommt immer auf die Perspektive an. Für den einen ist etwas verrückt, was für den anderen eine vertraute Tätigkeit ist. Nur weil ich mir etwas nicht vorstellen und weil ich mich nicht in die Haut eines anderen Menschen hineinversetzen kann, muss er oder sie nicht verrückt sein. Und vielleicht ist das ein guter Einstieg in mein eigentliches Thema heute. Ich möchte über das Zuhören sprechen. Über das Zuhören im Gespräch. Ich höre gerne zu, anderen Menschen. Das habe ich immer schon gerne getan, anderen Menschen zuhören, schon als kleiner Junge. Ich habe den Gesprächen der Erwachsenen gelauscht, sofern meine Gegenwart geduldet wurde. Ich saß in einer Ecke oder am Tisch und habe aufmerksam jedes Wort, jeden Satz, jede Phrase und Geste vernommen. Ich habe die Gespräche der Erwachsenen aufgesaugt, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Ich komme nicht aus einem intellektuellen Haushalt und dennoch habe ich als kleiner Junge nicht allen Gesprächen folgen können. Meine Eltern waren Kaufleute, reisende Kaufleute. Sie kamen viel in der Welt herum und hatten ganz eigenartige Freunde und Bekannte, mit denen sie über ganz eigenartige Themen sprachen, von denen ich allenfalls eine vage Ahnung hatte. Das waren Themen, die so auch nicht im Schulunterricht vorkamen. Ich lernte jedenfalls einiges über das Menschsein und konkret über einzelne Mitmenschen, nicht zuletzt über meine Eltern und deren Kollegen und Freunde, die ein Leben führten, das mit dem Dasein der übrigen Erwachsenen, mit denen ich es sonst zu tun bekam, nicht viel gemeinsam hatte. Und ich lernte zuhören. Ich muss allerdings vorwegnehmen, dass ich immer extrem neugierig war. Ich kann mir heute noch nicht erklären, woran das liegt. Ich war schon als Kind so neugierig, dass ich nicht ertragen konnte, etwas nicht zu wissen. Wenn meine Eltern miteinander sprachen, musste ich unbedingt in Erfahrung bringen, worüber sie sprachen. Wenn ich abends im Bett lag und das Telefon klingelte, bekam ich riesige Ohren und lauschte auf jedes Wort, das meine Mutter in den Hörer sprach. Und auch wenn ich nicht verstehen konnte, was die andere Person, etwa mein abwesender Vater oder eine Kollegin oder sonst wer, am anderen Ende der Leitung von sich gab, so war mein inneres Gehör doch auf das Äußerste gespannt und ich schloss aus den Regungen meiner Mutter auf den übrigen Gesprächsverlauf. Ich habe immer schon leidenschaftlich gerne zugehört und muss aber hinzufügen, dass das Zuhören insbesondere eine Eigenschaft voraussetzt: Neugierde oder Interesse. Aber das ist eigentlich selbstverständlich. Wenn ich kein Interesse für den anderen Menschen hege, dann werde ich auch nicht wirklich zuhören können. Ich weiß zumindest nicht, wie das funktionieren soll. Und das Interesse an einem anderen Menschen setzt wiederum nochmal etwas anderes voraus. Ich muss einen Begriff davon haben, was ein anderer Mensch ist. Vielleicht muss ich das erklären. Ein anderer Mensch ist zum Beispiel nicht mein Erfüllungsgehilfe. Ein anderer Mensch lässt sich nicht auf bestimmte Eigenschaften reduzieren. Wenn ich sage, diese Frau oder dieser Mann hat eine dunkle Hautfarbe, spricht mehrere Sprachen und ist mathematisch eher unterbegabt, dann habe ich nicht wirklich etwas über diesen Menschen gesagt. Ich kann weitere solche Eigenschaften aufzählen und würde niemals an ein Ende gelangen. Ich würde einen anderen Menschen niemals fertig beschreiben und etikettieren können. Das wäre alles vergeblich. Was ich aber machen kann, ist zuhören. Ich kann zuhören und dafür muss ich zunächst offen sein. Ich muss mir im Klaren sein, dass diese andere Frau oder dieser andere Mann ein grenzenlos weiter Raum ist, vielleicht sogar ein eigener kleiner Kosmos, den ich nur einigermaßen erfassen kann, wenn ich versuche, mit den Augen des anderen Menschen zu sehen, mit seinen Ohren zu hören, mit seiner Zunge zu schmecken und so weiter. Du entgegnest vielleicht, das sei nicht möglich. Ja und nein. Weißt du, beim Zuhören ist so manches möglich. Wenn ich aufmerksam und offen zuhöre und einen anderen Menschen erzählen lasse, dann treten die absonderlichsten Dinge zutage. Dann erfahre ich Sachen, die ich mir nicht hätte träumen lassen. So ist das. Aber vielleicht muss ich noch eine andere Sache einwerfen. Ich höre nicht unbedingt zu, weil ich etwas Bestimmtes erfahren will. Das ging mir übrigens auch früher schon so, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich lauschte den Gesprächen der Erwachsenen aus einer puren Neugier, aber meine Neugierde galt nicht so sehr dem Gegenstand ihrer Gespräche. Ich war viel mehr gebannt von den Gesprächen selber, oder besser von den Menschen, die sich gegenseitig erzählten und miteinander lachten oder stritten. Meine Eltern haben beides getan, miteinander gelacht, aber auch heftig gestritten. Manchmal sogar beides an einem Abend, abwechselnd und mehrmals hintereinander. Ich wurde Zeuge dieser Wechselbäder und war beides betroffen und fasziniert. Ich war vielleicht auch etwas verwirrt, aber nicht allzu sehr. Ich war betroffen, weil ich als kleiner Junge nicht haben konnte, dass meine Eltern sich streiten. Ich konnte auch nicht haben, dass andere Leute sich streiten. Das taten sie aber. Und ich stritt mich mit meinen Klassen- und Spielkameraden ebenfalls. Wir konnten uns leidenschaftlich streiten und wieder versöhnen. Also das gehörte zum Leben dazu. Ich war dennoch betroffen und wie gesagt fasziniert. Letzteres von der ungeheuren Dynamik, die ich wahrnehmen konnte. Ich habe beim Zuhören gelernt, nicht nur auf die Worte der anderen Menschen, sondern vielmehr noch auf diese inneren Dynamiken zu achten. Ich habe oft schon lange vorher gemerkt, dass ein Streit in der Luft lag, alleine schon am Tonfall. Ich nahm diese besondere innere Dynamik wahr, die einen anderen Menschen erfasst und die unglaublichsten Dinge sagen oder tun lässt. Das fand ich ungleich interessanter als die vordergründigen Gesprächsgegenstände. Es ist eine Binsenweisheit. Ich liebe Binsenweisheiten. Dass zwei Menschen über das Geld oder das Wetter streiten können und im Grunde geht es ihnen um etwas ganz anderes. Es geht in den meisten Fällen um etwas anderes. Um rein menschliche Bedürfnisse nach Anerkennung und Bestätigung und Wärme und so weiter. Ich habe viele Gespräche geführt in meinem Leben, natürlich. Das wirst du auch getan haben. Ich habe zahllose Gespräche geführt und an einige Gespräche kann ich mich noch heute gut erinnern, auch wenn mittlerweile 20, 30 Jahre oder noch mehr vergangen sind. Es gibt Gespräche, die besonders sind und einen prägen. Und ich kann nicht mal angeben, woran das liegt. Ich könnte so ein besonderes Gespräch auch nicht willentlich herbeiführen. Ein echtes und tiefes Gespräch ist ein existenzielles Ereignis. Es müssen viele besondere Faktoren und insbesondere mindestens zwei Menschen zusammenkommen, die ähnlich oder zumindest passend gestimmt sind, damit so etwas eintreten kann. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich als Jugendlicher mit der Mutter eines sehr guten Freundes geführt hatte. Ich war damals für ein paar Tage zu Besuch und an einem Nachmittag verbrachten seine Mutter und ich mehrere Stunden alleine miteinander, in denen wir einfach nur plauderten. Das heißt, eigentlich plauderte nur sie, während ich zuhörte. Doch ich hörte gerne und angelegentlich zu, während sie offensichtlich genoss, jemanden zu haben, der zuhören konnte und wollte. Sie erzählte mir von ihrem Leben, von ihrem ersten Mann, der früh verstorben war, von den beruflichen Schwierigkeiten, von ihren beiden Kindern und ihrem jetzigen Lebensgefährten, auf den sie nicht wenig stolz war, wenngleich dieser Stolz etwas getrübt zu sein schien. Sie erzählte und erzählte auf eine ungezwungene Weise, und ich hatte das Gefühl, dass ich ihr durchaus folgen und mir alles vorstellen konnte. Ich verzichtete, an diesem Nachmittag von meinem eigenen Leben zu berichten. Ich war auch der Jüngere. Ich stellte bloß hin und wieder Fragen, um etwas zu vertiefen oder anderweitig auszuleuchten. So vergingen vielleicht 4 Stunden. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, bis mein Freund wieder auftauchte und wir gemeinsam den Abend verbrachten. Ich kann mich noch heute an dieses Gespräch erinnern, obwohl ich längst nicht mehr alle Details präsent habe. Die Einzelheiten waren auch gar nicht so entscheidend. Es kam in diesem Gespräch auf etwas ganz anderes an. Ich lauschte den Worten der Frau und nahm hörend an ihren Empfindungen und Überlegungen teil. Ich ging hörend innerlich mit und konnte teilweise mit ihren Augen sehen und mit ihren Ohren hören. Vor meinem inneren Auge stellte sich das Bild eines Menschen ein, der nicht nur aus zahllosen Eigenschaften bestand, sondern eher einem Fluss glich, einem mentalen, fließenden Gebilde. Ja, so vielleicht. Ich habe in jedem Gespräch auch immer etwas über mich selbst erfahren, auch wenn ich selbst kaum etwas gesagt hatte. Ich bin, wie bereits erwähnt, ein leidenschaftlicher Zuhörer, aber ich höre nicht nur zu. Ich rede auch selbst gerne und bewege mich agierend und gestaltend in meiner eigenen Sprache als meinem zweiten und eigentlichen Körper. Doch ich möchte noch ein anderes Beispiel anführen. Als Student habe ich unter anderem in einem Wohnhaus gelebt, in dem fast ausschließlich andere Studenten untergebracht waren. Wie in einem richtigen Studentenwohnheim. Nur, dass es eben kein Wohnheim, sondern ein privates Mietswohnhaus war. Ich hatte ein möbliertes Zimmer im Erdgeschoss bezogen und musste zum Duschen immer in den ersten Stock hochsteigen, in das Badezimmer einer anderen Wohnung, in der zwei andere Studenten logierten. Dort musste ich nicht selten warten, bis das Badezimmer frei war. Und während ich einmal so wartete, war ein junger Mann im Gang mit dem Zubereiten einer Mahlzeit beschäftigt. Wir kamen ins Gespräch und er lud mich spontan, damals geschah in unserem Leben alles spontan, zu einem Kaffee bei sich ein. Ich duschte und brachte meine schmutzigen Klamotten nach unten und stellte mich gleich wieder bei ihm ein. Wir saßen nicht lange und waren in ein Gespräch vertieft, das uns alles andere um uns herum vergessen ließ. Wir erzählten uns gegenseitig unser gesamtes Leben, sprachen über Theater und Literatur, über Politik und Philosophie, über unsere Elternhäuser und Erfahrungen beim Heranwachsen. Ich erfuhr, dass seine Kindheit und Jugend von sexuellem Missbrauch seitens des Vaters geprägt waren. Mit drastischen Worten deutete er für mich eigentlich unfassbare Dinge an, die leider keine Seltenheit sind. Ich spürte alleine an der Art, wie er seine Erfahrungen in Worte fasste, was für eine unheilsame Dynamik ihn ergriffen hatte. Ich hörte seine Wut und seinen Stolz, seinen Witz, seine Fassungslosigkeit und seine Überlebensstrategie heraus, die darin bestand, für sich selbst alles auf die Spitze zu treiben. Dabei war der Getriebene er selbst. Ich hörte zu, indem ich nicht nur den Worten lauschte, sondern gerade den Menschen hinter und zwischen den Worten spürte. In diesem ersten Gespräch, in dem wir uns einander ein erstes Mal offenbarten, legten wir den Grundstein für eine jahrzehntelange Beziehung, rein freundschaftlicher Art. Wenn ich über das Zuhören nachdenke, muss ich unweigerlich auf das Musizieren und Musikhören zu sprechen kommen. Ich erinnere mich an einen Konzertabend im Münchner Gasteig, irgendwann in den 1990er Jahren. Der international renommierte Geiger Christian Tetzlaff, er war mir kein Unbekannter mehr, denn ich hatte einige seiner Aufnahmen bereits kennengelernt. Also Christian Tetzlaff spielte mit den Münchner Philharmonikern ein Konzert aus dem romantischen Repertoire. Der erste Satz war ein bewegtes Allegro, im zweiten Satz einem Adagio beruhigte sich das Geschehen, dem bewährten Schema folgend, und im dritten Satz sollte es noch einmal richtig wild werden. Doch gleich zu Beginn des dritten Satzes rissen auf der Geige des Solisten mehrere Saiten. Während Christian Tetzlaff mit dem großen Orchester im Dialog spielte, machte es einen Knall und zwei oder drei Saiten rissen auf einmal. Der Dirigent unterbrach die Aufführung und für wenige Sekunden war der ganze Konzertsaal wie versteinert. Christian Tetzlaff zeigte indes Geistesgegenwart, wandte sich an den ersten Geiger und bat um dessen Instrument, das er denn auch gleich erhielt. Das Konzert wurde umgehend wieder aufgenommen, ein paar Takte vor der Stelle, an der unterbrochen worden war. Ich kann mich noch erinnern, mit welchen Empfindungen ich damals im Parkett saß. Einerseits fühlte ich mich nach diesem Paukenschlag erleichtert, und ich empfand sogar so etwas wie Dankbarkeit gerade dem ersten Geiger des Orchesters gegenüber, der sein eigenes Instrument so bereitwillig zur Verfügung gestellt hatte. Ich denke, das ist für einen professionellen Musiker keine Kleinigkeit. Auf der anderen Seite war ich gespannt, wie Christian Tetzlaff dieses Konzert auf einem ihm fremden Instrument fortsetzen würde. Jedes Instrument hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Klang. Und der individuelle Klang wirkt sich natürlich auf das feinnervige Spiel eines Musikers aus, der jenseits von technischen Schwierigkeiten insbesondere mit dem Gehör spielt und ein feines Sensorium für die Klangfarben und Obertöne entwickelt haben muss. Doch Christian Tetzlaff war Profi genug, um seine eigene Unsicherheit nicht Oberhand gewinnen zu lassen. Die geborgte Violine klang deutlich anders, nicht schlechter, aber doch nicht so schlank wie das eigene Instrument. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir Zuhörer nach diesem Zwischenfall noch viel intensiver mitgingen und jede Phrase doppelt eindringlich aufnahmen. Zwischendurch fiel mir immer wieder der erste Geiger in die Augen, der inzwischen arbeitslos geworden war und das Instrument des Solisten zu richten versuchte. Diese Szene hatte etwas Rührendes für mich. Als das Konzert durchgestanden war, bekamen der Solist sowie der erste Geiger einen Riesenapplaus, den sie nicht nur verdient hatten, weil sie geistesgegenwärtig und kollegial agiert hatten. Der Applaus war nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass gerade rund 2000 Menschen gemeinsam einen intensiven Prozess durchgemacht hatten und schweißgebadet waren. Wenn ich auf das Zuhören komme, muss ich sofort an die Musik, an das Musizieren denken. Musik ist eine rein akustische Kunstform, die ich nur hörend aufnehmen kann. Doch wenn ich Musik höre, stoße ich sofort auf zwei Hindernisse. Das erste Hindernis betrifft meine eigene Emotionalität. Musik rührt und spricht mich direkt an. Ich kann nicht einfach sachlich zuhören, sondern noch während des Hörens steigen teilweise heftige Regungen in mir auf. Die Heftigkeit meiner mentalen Reaktionen kann so stark werden, dass ich gar nicht mehr zuzuhören imstande bin. Dieser Nexus zwischen Musik und Emotionalität gehört für mich wesentlich zur Musik. Das zweite Hindernis hat mit der Ungegenständlichkeit von Musik zu tun. Ich möchte es mal so formulieren. Auf einem Bild kann ich Objekte und Personen erkennen. Oder abstrakte Gegenstände, geometrische Formen und anderes mehr. Jedes einzelne Objekt kann ich beschreiben und interpretieren. Doch in der Musik fließt einfach alles. Und insofern sich eine Form, ein Klang oder eine Figur herausbildet, geht sie auch schon wieder in etwas anderes über. Musik ist wesentlich ein Prozess und lässt sich nicht auf intellektuelle Bedeutungen festlegen. Damit habe ich nichts in der geistigen Hand, das ich festhalten und an dem ich mich festhalten könnte. Das Musizieren ist eine permanente Metamorphose von Formen, die nichts anderes bedeuten als eben sie selbst. Und gleichzeitig drückt sich im Musizieren doch etwas anderes aus, etwas, das hinter dem Musizieren steht und von Leben pulsiert und das ganze Musizieren zu einem Gleichnis werden lässt, ohne dass es sich dingfest machen ließe. Um auf meinen Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn ich mich hörend auf einen anderen Menschen einlasse, nehme ich natürlich auch Fakten, Statements und alles Mögliche zur Kenntnis. Doch diese Einzelheiten sind nicht wesentlich. Ich vergesse das meiste davon auch wieder. Das Wesentliche besteht in einer Erfahrung, die ich beim offenen Zuhören machen kann, in einer Begegnung mit einem anderen Menschen. Ich kann es nicht greifen, nicht festhalten und noch weniger mitnehmen. Es hat keine wirkliche Form und ist so flüchtig wie eine Luftspiegelung. Und dennoch möchte ich meinen, dass es die letzte Realität eines anderen Menschen besser wiedergibt als jede akribisch recherchierte Biografie. Ich möchte zum Schluss noch auf einen besonderen Punkt kommen. Draußen regnet es immer noch. An das Prasseln der Regentropfen habe ich mich gewöhnt, weil es eben unausgesetzt regnet. Aber sobald ich darauf Acht gebe, zieht es mich wieder in seinen Bann. Dann werde ich innerlich ruhig und lausche auf die Geräusche und Klänge im Inneren sowie in der Außenwelt. Mein eigener Körper macht tatsächlich auch Geräusche. Nicht so laut, aber wenn ich einmal darauf achte, kann ich nicht nur meinen Herzschlag vernehmen. Es kommt überhaupt alles auf meine Achtsamkeit an. Damit steht und fällt gewissermaßen alles. Ein Ereignis findet in meiner persönlichen Welt nur statt, sofern ich darauf Acht habe. Das macht den kleinen Kreis meiner persönlichen Welt aus. Ich könnte auch sagen, den Ereignishorizont. Was ich nicht weiß, nicht wahrnehme und irgendwie auch registriere, das ist nicht Teil meiner Wirklichkeit. Auch wenn es trotzdem da ist und sogar wirkt. Es war nicht zuletzt diese Einsicht, die mich zum Meditieren brachte. Denn ich wollte aus diesem beschränkten Kreis heraustreten, nicht theoretisch, nicht gelehrtenhaft, sondern ganz. Als ganzer Mensch. Ich wollte, wie es in Goethes Faust einmal heißt, mein Eigenselbst zu ihrem Selbst, zum Selbst der Welt erweitern. Dafür musste ich mich hinsetzen und ruhig werden und zuhören lernen. Zuhören auf eine ganz neue, umfassende Weise. Denn zuhören heißt immer auch aus sich selbst heraustreten. Sehr konkret. Aus dem Dunstkreis der eigenen Vorstellungen und Meinungen heraustreten. In das konkrete Hier und Jetzt. Das ist eines der größten Abenteuer meines Lebens.